Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Herzlich willkommen zum Gottesdienst der Stadtmission Wolfsburg. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, mit dabei bist. Heute geht es um das Thema der leidenschaftliche Gott. Was sich dahinter verbirgt, das werden wir in der Predigt hören. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du jetzt mitten unter uns bist, egal wo wir gerade sind. Ich danke dir, dass du auch heute noch sprichst. Und ich möchte dich bitten, dass wir in diesem Gottesdienst erleben dürfen, dass du ein leidenschaftlicher Gott bist, ein Gott, der uns liebt. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen. Danke, dass du da bist. Amen.
Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt. Gott allmächtig, durch Gottes Geist empfangen, kam Christus in die Welt. Jesus, mein Retter. Ja, ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Deinen Namen, Jesus. Und mein Anwalt, gekreuzigt unter Leid, Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrschst in Ewigkeit. Ja, ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaub an dich. Leben nach dem Tod. Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Ja, ich glaub an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube an deinen Namen, Jesus.
Ich glaub daran.
Ja, ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an...
Der eine, der die Blinden heilt, er ist jetzt hier direkt vor mir, ist jetzt hier direkt vor mir. Der eine, der die Tauben heilt, er stillt jede Angst in mir, stillt jede Angst in mir. Ja, ich glaub an dich. Ja, ich glaub an dich, unseren Gott, der Wunder tut. Ja, ich glaub an dich. Ja, ich glaub an dich, unseren Gott, der Wunder tut.
Ich habe vor kurzem ein Interview mit einem relativ bekannten Koch hier aus Wolfsburg gesehen. Und er wurde ein paar Fragen in diesem Interview gefragt, unter anderem, was braucht ein guter Koch? Was macht einen guten Koch aus? Welche Skills, welche Fähigkeiten braucht er? Und dann hielt die Kamera direkt auf ihn drauf und er antwortete nur ein einziges Wort. Leidenschaft. Mehr nicht. Leidenschaft. Das kam auch wie aus der Pistole geschossen. Darüber musste er überhaupt nicht nachdenken. Mir sind in meinem Leben schon sehr viele leidenschaftliche Menschen begegnet und in der Tat sind diese leidenschaftlichen Menschen für mich sehr inspirierend. Die haben irgendetwas, was einen selber mitfiebern lässt und Energien in einem weckt. Das ist total spannend, mit diesen Menschen unterwegs zu sein. Ich glaube, einer der leidenschaftlichsten Menschen, die ich erlebt habe, ist ein Professor von mir, der mit uns Sprachen gelernt hat. Und dieser Professor, den haben wir am Anfang mal so ein bisschen, wir konnten es gar nicht so ganz ernst nehmen, was er immer sagte, weil er immer sagte, das macht alles Spaß und es ist super und so. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt haben wir das abgekauft. Das haben wir ihm geglaubt, dass er wirklich eine immens große Leidenschaft für die Sprachen der Bibel hat. Und er hat mit jedem einzelnen Studenten mitgefiebert bis zur Prüfung hin, hat alles versucht, die Studenten immer wieder mitzuziehen und dann auch durch die Prüfung regelrecht zu glauben. Das war für mich extrem beeindruckend und hat mir selber eine Menge Spaß gegeben, an den Sprachen weiterzuarbeiten und dran zu bleiben. Ein sehr, sehr, sehr leidenschaftlicher Mensch. Heute ist das Thema der leidenschaftliche Gott. Ich glaube, dass Gott ein leidenschaftlicher Gott ist. Wir sind ja in einer kleinen Predigtreihe seit Pfingsten. Wir haben am Anfang über die Dreieinigkeit Gottes nachgedacht. Dann haben wir über die Schönheit Gottes nachgedacht und auch die Kreativität Gottes haben wir schon beleuchtet. Und heute wollen wir über die Leidenschaft reden, also der leidenschaftliche Gott. Und wie in allen anderen Predigten stelle ich mir am Anfang immer die Frage, finden wir denn in der Bibel vielleicht sogar einen wörtlichen Hinweis darauf, dass Gott ein leidenschaftlicher Gott ist? Und ja, ich habe etwas gefunden. Ich bin da mal eingetaucht im Alten Testament, bin ich fündig geworden. Da gibt es eine Stelle, es gibt, ich glaube, insgesamt so ungefähr 5 Stellen, wo explizit von dem leidenschaftlichen Gott die Rede ist. Und zwar hier in dem Kontext der 10 Gebote. Die Bibelübersetzungen übersetzen da an der Stelle verschieden. Es heißt da an einer Stelle, dass wir keine anderen Götter neben uns haben sollen, dass wir nichts anbeten sollen, weder irgendwie unter der Erde oder wie auch immer. Und da heißt es denn als Begründung, denn ich bin ein eifersüchtiger Gott. So übersetzen es ganz viele Übersetzungen. Es gibt aber auch Übersetzungen, die übersetzen ich bin ein leidenschaftlicher Gott. Wie kommen die dazu? Nun ja, es ist wie immer mit den Sprachen, die Worte aus einer anderen Sprache kann man nicht immer 1:1 übersetzen, sondern sie haben ein großes Bedeutungsspektrum. In den letzten Predigten bin ich darauf ja auch schon mal eingegangen. Und hier haben sich also einige entschieden, die Nuance etwas anders zu setzen und eher der leidenschaftliche Gott zu übersetzen. Dieser leidenschaftliche Gott steht da auch in Beziehung zu dem Befreiungsgeschehen, was Gott macht. Also Befreiungsgeschehen, was verstehen wir darunter? Der Gott Israels hat das Volk Israel aus Ägypten, aus einer jahrelangen Gefangenschaft herausgeführt. Und das ist übrigens auch die Begründung für die 10 Gebote. Ja, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich habe euch befreit. Ich bin derjenige, der für euch wichtig ist. Ich habe es doch auch bewiesen, könnte man sagen. Ich bin ein leidenschaftlicher Gott. Ich möchte eine Beziehung zu euch haben und möchte, dass ihr mit mir lebt. Ich bin der Mächtigste, den ihr euch vorstellen könnt. All das ist im Prinzip der Kontext auch zu diesem leidenschaftlichen Gott. Gott als leidenschaftlicher Gott im Alten Testament als solcher auch benannt. Nun habe ich mich gefragt, gibt es denn auch noch weitere schöne Beispielgeschichten dafür, die uns zeigen, dass Gott ein leidenschaftlicher Gott ist. Und da bin ich wiederum fündig geworden. In einer ganz wunderbaren Geschichte im Neuen Testament. Es ist eine Geschichte, die vielleicht der ein oder andere schon mal gehört hat. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Sie steht in Lukas 15 von Vers 1 bis 7. Und ich lese dir jetzt mal vor, nach der Übersetzung die Basisbibel und danach schauen wir mal hinein in diese Verse, was da wirklich im Einzelnen steht. Alle Zolleinnehmer und andere Menschen, die ein Leben voller Schuld führten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hat 100 Schafe und verliert eines davon. Wird er dann nicht die 99 Schafe in der Steppe zurücklassen und das verlorene Schaf suchen, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Er ruft seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das ich verloren hatte. Das sage ich euch. Genauso freut sich Gott im Himmel über einen mit Schuld beladenen Menschen, der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern. Was hören wir hier eigentlich? Gucken wir mal genau hinein. Ich habe da einige Ideen mitgebracht. Im ersten Teil erfahren wir von dem Setting, in dem Jesus sich hier gerade befindet. Er ist mit Menschen, die ein moralisch schwieriges Leben führen. Zumindest aus der Perspektive der frommen Leute, die damals in Israel mächtig Sagen hatten. In den Augen der frommen Leute waren die Menschen, mit denen Jesus sich hier umgibt, ganz schwierige Menschen. Die lebten in betrügerischen Machenschaften. Ja, die zogen anderen Menschen das Geld aus der Tasche. Oder es waren Leute dabei, die die Ehe gebrochen hatten, die Affären hatten, die wirklich moralisch schwierig unterwegs waren, wie gesagt, in den Augen dieser frommen Menschen. Und nun ist Jesus mit ihnen und hat mit ihnen Gemeinschaft. Eigentlich müsste man sich doch von diesen Leuten hart abgrenzen. Harte Kante, klare Kante, mit dem Finger zeigen, so geht es nicht. Das haben sie übrigens immer gemacht, diese ganzen frommen Leute, mit dem Finger gezeigt, das, was ihr tut, das geht so gar nicht. Abgrenzung, weggucken, absondern. Und Jesus? Jesus geht auf einmal so ganz anders um, so ganz ungewohnt. Und das als auch frommer Mann. Denn das hat er von sich ja immer behauptet. Dass er doch auch fromm ist, dass er sogar der Sohn Gottes ist. Und das passte nicht zusammen. Der Sohn Gottes, der vermeintlich frömmste Mann, der hat auf einmal offene Arme für diese Menschen. Und das ärgerte diese Schriftgelehrten, so heißen sie. Das ärgerte die fromme Elite. Da haben die richtig Puls bekommen. Richtig dolle. Und dann nimmt Jesus sie im Prinzip beiseite, beziehungsweise erzählt der versammelten Mannschaft ein Gleichnis. Und das ist das Gleichnis von dem verlorenen Schaf, was wir hier hören. Ja, der ist ein Mann, der hat 100 Schafe. Das ist eine mittelgroße Herde, aber man kann die nicht alleine hüten und deshalb hat er wahrscheinlich auch noch einige andere Mitarbeiter dabei, die mithelfen. Das war so üblich, dass man das immer so auch als Team gemacht hat. Und diese Schafe, die weiden in der Regel in dieser Steppenlandschaft. Wir müssen uns das auch ein bisschen härter vorstellen als in irgendeiner schönen norddeutschen grünen Tiefebene, sondern die Hirten waren damit beschäftigt, immer ein bisschen was an Futternahrung zu suchen. Und der Boden war oft steinig und die Hitze, die donnerte vom Himmel herunter. Und das war also eine ganz andere Umgebung, als wie wir uns das vielleicht mit einer Herde vorstellen. Abends wurden die Schafe zusammengetrieben, in einen Pferch oder in einen Stall gebracht und dann wurden die durchgezählt. Das war wichtig, weil so eine Herde, die verstreut sich ja auch ein bisschen. Dann wurden die durchgezählt, 1, 2, 3, 4, 5. Er kam bis 99, der Chef der Herde, und dann fehlte eins. Dieses Bild von der Herde kannten auch die frommen Leute damals. Das war kein neues Bild, was Jesus hier erfunden hatte. Schon im Alten Testament wird von einer Schafherde geredet, die mit dem Volk Israel dann auch gleichgesetzt wird. Und Gott ist der Hirte dieser Schafherde. Auch dieses Bild des Hirten, dass Gott der Hirte ist, ist kein neues Bild. Man denke nur an Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Also auch das ist nicht neu. Neu ist auch nicht, dass ein verlorenes Schaf zur Herde zurückfindet, wenn es denn Reue getan hat, wenn es denn Buße getan hat und selbst auf den Weg gegangen ist und wieder zur Herde zurückfindet. Auch das ist kein Problem, auch das ist nicht neu. Aber neu ist, und das ist ganz neu, dass Jesus selber hier sich ja damit Gott identifiziert und auf die Suche geht. Dass er sich selbst auf die Suche nach dem verlorenen Schaf macht. Dass er selbst sich im Prinzip in Gefahr begibt. Und nein, er schickt keinen Mitarbeiter. Er könnte ja auch einen Mitarbeiter schicken, sagen, ich habe hier ein Schaf verloren, ja, kannst du mal gehen. Nein, die Mitarbeiter, die passen auf die Herde auf und der Chef der Herde selbst begibt sich des späten Abends nochmal heraus, um dieses Schaf zu suchen. Und wir erinnern uns an die Umwelt, in der das passiert ist. Das ist alles ja schon schwierig und auch spannend. Nachts rauszugehen, das Schaf zu suchen, in die Steppe. Da können auch Räuber sein, das kann alles sehr gefährlich sein. Aber hier, dieser Hirte sucht selbst nach diesem Schaf. Und Jesus identifiziert sich ja mehr oder minder mit diesem guten Hirten, von dem hier die Rede ist. Gott selbst geht leidenschaftlich auf die Suche nach diesem Schaf. Nach Menschen geht er auf die Suche, die sich verirrt haben, die abgestürzt sind, die Hilfe brauchen. Und dann ist es ganz, ganz spannend. Der Hirte findet das Schaf und er kümmert sich unglaublich liebevoll, leidenschaftlich um dieses Schaf. Er legt es sich auf die Schulter. Er trägt es nach Hause. Es muss noch nicht mal selber laufen. Er kommt diesem Schaf komplett entgegen. Und in dem Text ist gleich mehrmals davon die Rede, wie sehr er sich freut darüber, dass das Schaf wieder da ist. Und er freut sich so sehr, dass er Nachbarn und Freunde einlädt und mit ihnen ein Fest feiert. Freuen kommt an diesem Ende des Gleichnisses gleich mehrmals vor und zeigt doch, wie leidenschaftlich Gott da auf der Suche ist. Und er sagt am Ende sogar, dass in Vers 7 heißt es, das sage ich euch, genauso freut sich Gott im Himmel über einen mit Schuld beladenen Menschen, der sein Leben ändert. Im Himmel ist Freude über Menschen, die zu Jesus finden, die sich helfen lassen. Und die nicht nur zu Jesus finden, sondern die Jesus selber findet. Denn Gott macht sich ja auf die Suche. Ich habe so viele Geschichten inzwischen in meinem Leben gehört aus der Seelsorge. Und nicht nur einmal habe ich von Menschen gehört, die völlig verzweifelt waren. Die wirklich in einer Situation waren, in der sie dem Tod näher waren als dem Leben. In der der Tod mächtiger war in dem Moment als das Leben. Und in diesem Moment ist Hoffnung hineingebrochen in ihr Leben. Auf einmal haben sie irgendwie eine Gottesbegegnung gehabt. Und das hat diese Menschen meistens sehr, sehr, sehr stark verändert. Auf einmal hatten sie, neue Hoffnung. Auf einmal hatten sie Sinn. Und auf einmal entstand eine Perspektive, die weit über das hinausging, als das, was sie sich in diesem Moment des Todes vorstellen konnten. Das Schaf in der Steppe, in der Dunkelheit, ist dem Tod näher als dem Leben. Die Gefahr für dieses Schaf ist so groß, das sind Fressfeinde, Dornen, Gestrüpp, Täler, in das es hineinstürzen kann. Und genau in diese Gefahr, genau in diesen Abgrund hinein, begibt sich Jesus, um Menschen zu suchen und sie zu finden und um sich um sie zu kümmern und dann ein Fest zu feiern, leidenschaftlich. Wir können uns manchmal gar nicht vorstellen, glaube ich, wie leidenschaftlich Gott ist. Wir sind ja sehr nüchterne Menschen. Als deutsche Menschen sind wir extrem nüchtern unterwegs. Immer sehr sachlich, geordnet. Kaum Raum für Emotionen. Dieser Text lehrt uns das Gegenteil. Dieser Text lehrt uns Emotion, Freude, Leidenschaft und Liebe. Und was passiert mit diesen Menschen? Ich habe es gerade schon erwähnt. Meistens erfahren sie eine große Veränderung. Und meistens sind sie danach auch begeistert und wollen von dem Erleben erzählen. Sie wollen davon erzählen, wie Jesus sie gefunden hat und dass ihr Leben einen neuen Sinn bekommen hat. Das ist in den allermeisten Fällen der Fall. Also wenn ich in die Bibel schaue, Menschen, die eine Jesus-Begegnung hatten, die diesem Retter begegnet sind, die sind meistens komplett verändert aus dieser Begegnung rausgekommen. Und haben ihr Leben upside down gedreht. Und auch wenn ich in die Kirchengeschichte hineingucke und schaue, wie Menschen auf eine Jesusbegegnung reagiert haben, so ist es doch in den allermeisten Fällen so, dass da eine Leidenschaft übergeschwappt ist. Dass diese Leidenschaft Gottes auf einmal in ihrem eigenen Leben sichtbar wird und sie davon erzählen wollen, wie toll es ist, wenn Gottes Leidenschaft einen Menschen küsst. Und in der Bibel erfahren wir davon dann auch, dass da eine regelrechte Aufforderung zu ist, genau davon, von dieser Liebe leidenschaftlich zu erzählen. So heißt es zum Beispiel im 1. Korinther 15, Vers 58. Meine lieben Brüder und Schwestern, haltet am Glauben fest, seid unerschütterlich, setzt euch mit aller Kraft für die Sache des Herrn ein. Mit aller Kraft. Wir könnten auch sagen, leidenschaftlich. Setzt euch leidenschaftlich für, was ist die Sache des Herrn? Für seine Liebe ein. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle die, die an ihn glauben, nicht verloren werden, wie das Schaf, sondern leben. Das ist Leidenschaft, das ist Liebe. Es geht um Liebe. Es geht um Arms wide open. Es geht um weit geöffnete Arme, mit denen Jesus uns entgegenläuft. Davon bin ich begeistert. Das hat mein Leben selber komplett verändert. Und wenn ihr mich fragt, was mich bis heute als Pastor in diesem Beruf sein lässt, warum ich da nach wie vor von begeistert bin, dann ist es genau das. Es ist genau diese Liebe, die ich erfahren habe, die ich erlebt habe. Für mich war das ein Erlebnis im Studium und da schwappte auf einmal diese Leidenschaft Gottes in mein Leben über. Und das ist jetzt schon weit über 10 Jahre her. Und nach wie vor bin ich leidenschaftlich mit dieser Liebe unterwegs und möchte diese Liebe auch weiter verkünden. Das ist meine Leidenschaft geworden. Und ich möchte dich zum Ende der Predigt fragen. Eine ganz einfache Frage: Möchtest du dieser leidenschaftlichen Liebe begegnen? Oder noch konkreter, möchtest du dich lieben lassen von diesem leidenschaftlichen Gott, der die Macht hat, dein Leben zu verändern, der die Macht hat, dein Leben neu zu gestalten und dir neue Hoffnung zu geben, obwohl du vielleicht dem Tod näher bist als dem Leben? Gott hat die Macht dazu. Und von daher nochmal die Frage, möchtest du dich von ihm lieben lassen? Ich lade dich ein, mit mir ein Gebet zu sprechen. Herr Jesus Christus, du liebst uns leidenschaftlich, voller Inbrunst, voller Wärme und voller Herz. Luther hat es mal so schön ausgedrückt, du bist ein Backofen voller Liebe. Jesus, dafür danken wir dir. Und vielleicht ist ja der ein oder andere, der da gerade zuhört und sich von dir lieben lassen möchte. Und ich bitte dich, dass du ihm oder ihr begegnest. Und wenn du das möchtest, der du gerade zuhörst, dann lade ich dich ein, folgendes Gebet zu sprechen. Jesus, ich möchte, dass du mich liebst. Ich möchte, dass du mir hilfst in meiner ausweglosen Situation. Ich möchte, dass du mir begegnest und ich möchte mein Leben mit dir leben. Vergib mir, wo ich falsch gehandelt habe in meinem Leben. Und fülle mich mit deiner Liebe. Ich lobe und preise deinen Namen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und jetzt geht als Gesegnete. Ich möchte den Segen sprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr Lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut.